ARD.
Du, Serafina, ich fühle mich ja oft unfassbar jung, kennst du, ne?
Ja.
Manchmal merkt man die Jahre dann aber doch, wenn man so Sätze sagt wie, das mache ich schon seit über 20 Jahren. Bei Helgoland geht mir das so. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es ist die erste Nordseeinsel, die ich jemals besucht habe. Damals noch als Studentin, als Tagesausflug von Wilhelmshaven aus, da hat man das gemacht, zum zollfreien Shoppen mit einer Bestellliste für Zigaretten, Alkohol und Fleisch und sowas.
Für mich ist Helgoland ja eigentlich immer nur sowas wie eine Legende gewesen. Also überleg mal, eine Insel, total weit weg, ein großer Fels im Meer, da leben nur Schmuggler und Piraten und da wird auch nur rumgetrunken und Schatzkisten versteckt. Und Steuern zahlte auch keiner. Und jetzt überleg mal, eine deutsche Insel, wo keine Steuern gezahlt werden. Wer soll dir das denn glauben?
Ja, ist aber eben so. Und ganz steuerfrei ist es auch nicht. Du kannst da halt eben zoll- und mehrwertsteuerfrei shoppen. Dadurch, dass Helgoland zolltechnisch als Ausland gilt und eben nicht dem Steuerrecht der EU unterliegt.
Auch das klingt nicht nach deutschem Recht. Das erste Mal war ich ja mit dir auf Helgoland vor ein paar Jahren und da sind wir mit dem Katamaran rüber und ich hatte die Fahrt meines Lebens. Also es war so ein doller Wellengang und ich habe irgendwann dir doch zwischendurch mal noch mal einen Kaffee geholt. Du gucktest sehr konzentriert raus.
Genau, und ich habe inzwischen nämlich gelernt, man muss auf den Horizont gucken und dann überlebe ich das.
Naja, jedenfalls habe ich dir Kaffee geholt und auf dem Rückweg war es so, dass du nie wusstest, wo dein Fuß landen wird. Und ich meine nicht mal auf der Fläche jetzt rechts oder links, wo landet der Fuß, sondern auch in der Höhe. Also es konnte durchaus sein, dass beim Schritt nach vorne dein Knie zuerst den Boden gefühlt hat, noch bevor dein Fuß das geschafft hat. Und dann bin ich irgendwann rausgegangen, weil ich dachte, boah, ich will diese Wellen sehen. Und war dann doch ein bisschen überrascht, dass sowohl die Gänge als auch das ganze Außendeck voll mit sich übergebenden Menschen waren. Und ich hatte die Zeit meines Lebens. Ja. Also das war die beste Schifffahrt, auf der ich je war.
Also, sie surfte mal wieder über die Wellen, die Frau Johansson, und es wird Zeit, dass wir jetzt ab auf die Insel gehen. Moin zusammen bei Ans Meer, Geschichten zwischen Wasser und Land, dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek, der den Sehnsuchtsort Meer zum Star macht. Wir sind Katharina
und Serafia. Wir besuchen in 10 Folgen 10 Nordseeinseln von Borkum bis Sylt und finden ihre Geschichten. Dabei stellen wir uns gegenseitig Aufgaben. Ich erlebe Natur pur.
Und ich treffe Inselikonen und Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte, die viel über die Insel erzählt. Zusammen finden wir für euch heraus, warum die Inseln so eine magische Anziehungskraft auf uns haben.
Drumherum hast du nur Horizont, du kannst weit gucken. Wo kann man sonst in Deutschland oder woanders auf der Welt in jeder Himmelsrichtung 25 Kilometer gucken?
Was macht diese Insel so besonders und ist sie vielleicht genau die richtige für euch? Ans Meer, jedes Mal unter dem Motto, ein Abenteuer und eine Begegnung.
Woche für Woche in See zu stechen, oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Und das machen wir ab sofort für euch. Als wir in Richtung Helgoland aufbrachen, ja, da war eigentlich klar, das wird außergewöhnlich wild werden. Aber da ich Serafia auf Norderney schon ins eiskalte Nordseewasser geschickt habe, dachte ich, ich darf sie nicht gleich zu Beginn dieser Staffel kaputt spielen und habe ihr auf dem wilden Helgoland dann doch ein etwas ruhigeres Abenteuer herausgesucht. Den Lummensprung. Junge Seevögel, die sich 60 Meter hohe Klippen herabstürzen.
Ja, und ich habe Katharina zu einem richtigen Seebären geschickt, einer, der Helgoland liebt und 1000 wilde Geschichten erzählen kann. Der schreibt allerdings auch Seemannsgarn wie Captain Blaubeer. Wer weiß, welche Geschichte wirklich wahr ist.
Ja, und unser Ziel ist es auch heute wieder, dass ihr am Ende jeder Folge wisst, ist diese Insel was für mich oder eben nicht? Und am Ende der Staffel habt ihr dann eure perfekte To-Do-Liste, auf welcher der ost- und nordfriesischen Nordseeinseln ihr dringend mal eine Auszeit nehmen müsst.
Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Die Reederei Carsten Eils, der Kapitän sowie die Besatzung der MS Helgoland heißen Sie recht herzlich an Bord. Willkommen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Überfahrt und einen erholsamen Ferientag auf See.
Ja, schon die Hinfahrt ist ja besonders. Wir sind von Cuxhaven aus gestartet.
Wir hätten aber auch von Hamburg, Amrum, Sylt, Norderney, Büsum, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hoogsiel, Brunsbüttel mit dem Katamaran oder Seebäderschiff fahren oder auch mit dem Flieger anreisen können.
Gut, wir hatten eigentlich den Katamaran gebucht, der fuhr dann nicht. Einen Tag vorher wurde der abgesagt, weil zu viel Seegang erwartet wurde. Wir mussten also dann spontan die Mini-Kreuzfahrt wählen, so würde ich das jetzt mal nennen. Ist auch eine tolle Möglichkeit, auf die Insel zu kommen, dauert nur um einiges länger. Mit dem Schiff dauert es 150 Minuten, mit dem Katamaran wäre es die Hälfte der Zeit gewesen. Ja, warum sage ich Mini-Kreuzfahrt? Deswegen, weil es gibt verschiedene Decks auf dem Schiff mit Restaurants, Ledersitzecken, mit Panoramafenstern. Fensterblick und es gibt sogar Liegestühle auf dem Sonnendeck.
Nur für 4 Euro zu mieten.
Leider gab es keine Sonne. Eine ausgiebige Speisekarte gab es auch, einen Souvenirshop und eigentlich fehlt da ja jetzt nur noch das Entertainment-Programm.
Früher waren das ja so die sogenannten Butterfahrten, deswegen kriegt man auf der gesamten Überfahrt auch noch einiges mehr an Werbung mit.
Becher, Magnete mit Helgoland-Motiven, Regenschutzbekleidung, Sonnenschutzartikel und
oder auch den Helgoländer Poststempel. Oder wer noch nicht bezahlt hat, bekommt hier auch noch einen eindeutigen Hinweis. Das fand ich auch ganz schön crazy. Da werden nämlich die Namen durchgegeben von den Leuten, die dann noch gebeten werden, bitte doch noch zu bezahlen. Weißt du eigentlich, warum das Butterfahrt heißt, das Ganze? Oder hieß?
Eigentlich nein. Man hat es so als geflügelten Begriff. Aber mir wurde auf der Insel erzählt, dass die früher die Leute nicht nur für Alkohol, Zigaretten und Gedöns gekommen sind, sondern auch um Butter zu kaufen.
Ja, aber die sind eigentlich nämlich nach Dänemark gefahren. Es gab nämlich eine Zeit, da war in Deutschland die Butter super teuer und in Dänemark war sie sehr günstig. Und dann sind sie von Flensburg aus kostenlos in Fähren gefahren, um nach Dänemark zu fahren und Butter. Es gab natürlich nicht nur Butter, aber Butter war erstmal das, was am größten Preisunterschied hatte. Und deswegen hat man das Butterfahrten genannt.
Mensch, was du alles weißt. Und die Butterfahrt hat ja auch eine Riesentradition für Helgoland. Früher sind ja wirklich zur sogenannten Butterfahrt, und so könnten wir es ja jetzt auch noch nennen, richtig viele Leute gekommen, ne? Wichtig bei einer Butterfahrt oder welchen Fahrt auch immer, Hauptsache es geht auf See, ich werfe mir eine Reisetablette ein. Und mir bekommen die ganz gut. Ne, mir ist es dann einfach gut. Zwischendurch, wenn es ein bisschen holprig wird, gucke ich auf den Horizont. Die habe ich auch eine gegeben, weil es war ja ordentlich Seegang.
Ja, so pro forma eigentlich.
Vorher gesagt,
und
ja.
Ich dachte eigentlich so, ja gut, dann nehme ich die halt. Die waren ihr schon ein Jahr abgelaufen. Ich dachte nicht, dass da was passiert. Tatsächlich, ich bin, mein Kopf ist quasi auf die Tischplatte gefallen, ungefähr 20 Minuten, nachdem ich sie eingeworfen habe. Und da blieb mein Kopf auch die nächsten anderthalb Stunden.
Naja, zwischendurch hast du schon hochgeguckt und gesagt, wo bin ich? Das ist sehr amüsant. Aber es ging gut, niemand wurde seekrank. Das ist ja wohl das Beste. Einen Fehler haben wir allerdings doch begangen. Ich dachte ja, wir sind super vorbereitet auf die stürmische Überfahrt. Wir hatten so wenig Bargeld dabei, weil wir haben noch gefrühstückt an Bord und erst auf dem Schiff gehört, also deswegen packt immer einen Batzen Bargeld ein, wenn ihr nach Helgoland fahrt. Man kann nicht mit Karte zahlen. Und dann war mein erster Job, als wir auf der Insel ankamen, erstmal mit all den anderen Gästen in Richtung Ort zu gehen und Bargeld zu besorgen. Und ich war der einzige Depp, der dann wieder zurückgelaufen ist. Und ich sag mal, das Hafengebiet ist jetzt nicht ganz klein.
Ich glaube auch, die suchen sich jedes Mal einen Deppen aus, weil du kannst ja erst bestellen und danach kommt die Durchsage, dass du aber nicht mit Karte zahlen kannst.
Ja.
Die hatten es auf dich abgesehen.
Ja, gut. Gut. Und dann sagte ich noch was anderes, als wir von Bord gingen. Ach Mensch, ja schön, es war Regen angesagt. Es gibt gar keinen Regen. Und kaum hatte ich meinen Fuß an Land gesetzt, fing es an zu regnen.
Ja, eine nette Begrüßung war das nicht, aber ein Farbklecks ist ja immer da. Auch bei schlechtem Wetter. Das sind die Hummerbuden zwischen Hafen und Ort. Da haben mal die Hummerfische ihre Werkstätten drin gehabt. Kein typisch deutsches Bild, würde ich sagen. Das sind so kleine Holzhäuser in allen Farben. Erinnert mich ein bisschen an Grönland oder Nordnorwegen, also Bergen oder Trondheim zum Beispiel.
Ja, nur eben, dass die Hummerbuden so ein bisschen kleiner sind. Inzwischen sind da keine Hummerfischer mehr untergebracht, sondern Souvenirshops, Duty-Free-Läden, Imbisse oder auch Privaträume.
Da haben wir uns dann quasi sofort getrennt. Ich habe dich bei einer blauen Hummerbude abgegeben.
Ja, da habe ich mich nämlich mit Holger Bünning getroffen. So ein richtiger Seebär. Captain Blaubeer hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Mhm. Ne? Mit Seemannsgarn-Geschichten, schulterlang grauen Haar und genauso grauem Rauschebart. Eigentlich ein Hamburger Jung vom Kiez. Er stolpert auch so herrlich über den Spitzenstein. Aber er ist schon das zweite Mal in seinem Leben nach Helgoland gezogen. Wir haben uns in seiner HSV-blauen Hummerbude getroffen. Sollte so ein kleiner Affront für uns Bremerinnen und Bremer sein. Aber ich habe gesagt, Werder spielt erste Liga, HSV zweite. Von daher war das Thema dann auch durch. Ja, total. Ne? Er hat diese HSV-Hummerbude mit Freunden zusammen als private Kneipe zum Fußball gucken mal besorgt. Sie feiern da auch gern zusammen, so Weihnachten und Silvester. Und er schreibt auch dort seine Bücher.
Und es ist halt ein so typischer Ort für Helgoland, dass ich schon denke, dass er hier für unsere Geschichte jetzt ideal ist.
Ja, hat er recht. Wir haben vor dem Interview noch eine Weile in der Tür der Hummerbude gestanden. Und die ganze Zeit hat er vorbeikommende Leute gegrüßt. Ich glaube, wenn wir da noch eine Weile gestanden hätten, hätte ich die halbe Insel kennengelernt. Aber ich nehme euch einfach mal direkt mit in Holgers Hummerbude in unser Gespräch mit hinein, denn er hatte so unfassbar viel zu erzählen und das war alles spannend.
Also wenn ich hier mal draußen vor der Tür sitze, ja, dann sage ich jede Minute mindestens einmal Hallo.
Ich bin ja an Moin gewöhnt. Moin ist hier nicht, weil?
Ja, das ist das Außergewöhnliche an Helgoland. Und wir werden im Laufe des Gesprächs ja auch merken, dass auf Helgoland vieles anders ist als auf den anderen Inseln. Und wir sind also das einzige Fleckchen hier in Norddeutschland, wo man nicht Moin sagt, sondern Hallo sagt. Und das kommt einfach daher, weil wir diese fast 100 Jahre Englisch ja waren. Und aus diesem Hello wurde Hallo und da sind wir beigeblieben. Also wir sagen natürlich, wenn wir drüben auf dem Festland sind, auch Moin, das ist ganz klar. Aber hier auf Helgoland, unter uns Helgoländern, sagen wir Hallo. Und dazu kommt auch noch, wir geben uns hier nicht die Hand.
Wo kommt das her? Beim ersten Mal habe ich gelernt, da darf man auch kurz einmal. Und da muss ich kapieren, dass es jetzt das letzte Mal war. Warum ist das so?
Naja, weil wir hier viel zu eng leben und uns 10-mal am Tag treffen oder häufiger. Und da können wir uns nicht jedes Mal die Hand geben. Und darum haben wir uns das völlig abgewöhnt. Und wenn wir auf dem Festland irgendwo sind, ob nun in Bremen, Hamburg, Cuxhaven oder sonst wo, und uns eine ausgestreckte Hand entgegengehalten wird, dann wissen wir gar nicht, was damit los ist. Ne? Aber wie du schon sagtest, beim ersten Mal geben wir uns schon die Hand und beim letzten Mal geben wir uns auch die Hand. Aber das passiert ja nie, weil wir nie wissen, wann es das letzte Mal ist.
Wir treffen uns auf jeden Fall auf dem kleinen Fleckchen Erde hier immer wieder. Du bist ja eigentlich Hamburger, im Kiez groß geworden, dann relativ früh in den 70ern nach Helgoland gekommen, hier 9 Jahre gearbeitet und dann warst du eigentlich in der ganzen Welt unterwegs, in Argentinien, in Südafrika, in den USA hast du gelebt, hast da verschiedenste Dinge gemacht und dann bist du 2011 wieder zurück auf die Insel gekommen. Warum hast du dir Helgoland als ich komme wieder zu dir zurück Ort ausgesucht?
Ja, das ist eine sehr persönliche Geschichte. 1979 habe ich die Insel verlassen, weil ich 2 schulpflichtige Kinder hatte. Die mussten aufs Gymnasium und da steht man hier vor der Frage, entweder rüberziehen oder aufs Internat. Wir sind erst nach Schleswig-Holstein gezogen, von Schleswig-Holstein nach Bonn. Ich ging dann in die Politik, habe da etwas mitgemacht. Und anschließend ging ich in die große, weite Welt, also nach Argentinien, Uruguay, Südafrika, Florida, überall. Und als wir in Florida waren, wo ich übrigens ein Restaurant hatte, was auch ganz abenteuerlich war und sehr erfolgreich, bekam meine Frau Krebs und dann mussten wir aus Amerika weg, weil wir sonst alles, was wir mal verdient haben, da verloren hätten im Krankenhaus und sind zurück nach Deutschland. Und da starb dann meine Frau auch nach 1 Jahr. Und dann war für mich die große Frage, ja, was mache ich nun? Wohin nun? Und dann Helgoland, natürlich Helgoland. Ich hatte immer meine innere Verbindung zur Insel, die habe ich nie verloren, aber ich war 30 Jahre nicht auf der Insel. Und dann bin ich halt kurz vor Weihnachten 2010 bin ich dann nach Helgoland gekommen und gehe hier durch die Straßen. Und dann hieß es, hallo Holger, hallo. So, als ob ich 3 Tage weg war, ne?
Ist wirklich so, ne?
Ja, das war unglaublich, war das, ne? Und da habe ich mich gleich so wohl gefühlt und habe meine ganzen alten Freunde wieder getroffen. Und da stand für mich fest, nein, ich gehe jetzt nach Helgoland. Und ja, jetzt bin ich hier wieder glücklich verheiratet, habe hier ein kleines Haus auf der Insel und engagiere mich gerne und viel eigentlich bei allem, was mit Helgoland zu tun hat.
Ja, da haben wir noch einiges zu besprechen. Aber erstmal möchte ich wissen, kannst du ausdrücken, warum du dein Herz an diese Insel verloren hast?
Ja, weil diese Insel einmalig ist. Sie ist ja was Besonderes. Sie ist schon anders als die anderen Inseln an der Nordseeküste in Deutschland. Sie ist eine richtige Insel, sie ist weit weg. Du merkst im Winter bei Schlechtwetter die Einsamkeit, wenn tagelang kein Dampfer fährt und auch kein Frachter, der Frischmilch bringt. Und es ist dieses ganz besondere Gefühl, dass du wirklich direkt im Meer bist. Die direkte Verbundenheit zu dem Meer. Du hast den weiten Horizont, drumherum hast du nur Horizont, du kannst weit gucken. Horizont ist 25 Kilometer entfernt und wo kann man sonst in Deutschland oder woanders auf der Welt in jeder Himmelsrichtung 25 Kilometer gucken. Und diese Besonderheit, die Abgeschiedenheit, aber auch die geografische Besonderheit, der rote Felsen, dieser unglaublich rote Felsen, den man natürlich nicht als Tagesgast erleben kann, aber wenn man hier einmal übernachtet und dann den Sonnenuntergang an der Westküste hat, wenn dann der rote Felsen auch leuchtet, die weiße Düne, das Tierleben, ob es die Vogelwelt ist, ob es die Robben sind, all das ist in Deutschland absolut einmalig. Wenn man so etwas gerne hat, also Abgeschiedenheit, Isolation, wildes Wetter, Regen ohne Ende, dann ist man hier richtig aufgehoben.
Du sagst schon wild, das ist ja auch so ein bisschen unser Motto für Helgoland, dass sie so wild ist aufgrund der wilden Geschichte, über die wir noch sprechen werden, aber auch des Wetters. Heute ist ja auch, sagen wir mal, so ein bisschen durchwachsen, aber das ist ja wahrscheinlich nichts zu dem, was du hier schon erlebt hast. Hier kann dann wahrscheinlich wirklich halb der Kopf wegfliegen, oder?
Naja, also die Winterstürme, die sind schon gewaltig hier. Ich schreibe ja auch gerne Seemannsgarn-Geschichten oder sowas. Aber ich habe eine Geschichte, die zeigt, wie wild hier das Wetter sein kann, was kein Seemannsgarn ist. Und zwar vor 3 Jahren hatten wir einen schweren Weststurm und da hatten wir auf dem Oberland, wo unsere Schule ist, auf dem Schulhof eine Scholle liegen. Und die Scholle ist die 60 Meter hochgeflogen, über die Klippe, 100 Meter landeinwärts und ist auf dem Schulhof gelandet. Aber da sieht man mal, welche Gewalt da drin steckt, dass eine Gischt über 60 Meter hoch geht und dann übers Land fegt. Ne?
Ich glaube dir das jetzt einfach mal, weil ich habe im Vorhinein natürlich gedacht, als ich hörte, ich treffe einen Autor, der nicht nur Romane, Sachbücher, sondern auch Seemannsgarn-Geschichten geschrieben hat. Du kannst mir sonst was erzählen. Ihr seid ja so gut, das würde ich gar nicht merken, wenn du dir Geschichten ausdenkst, oder?
Ja, das ist bei mir auch immer das Schwierigkeit, weil man das auch von mir eigentlich erwartet, dass ich etwas spinne. Aber das ist nun die Wahrheit, ne? Ansonsten, wenn wir über unsere Abenteuer auf See reden, ja, dann ist schon viel Quatsch dabei, das ist wahr. Aber wir erleben, wenn wir hier mit unseren kleinen Booten draußen sind, schon so einiges, was sich häufig anhört wie Seemannsgarn, aber ganz normale Realität ist.
Wo du die Boote ansprichst, es geht um die Börteboote, die ja eine große Tradition und auch Aushängeschild von Helgoland sind. Du bist da schon Ewigkeiten aktiv, hast dich auch dafür eingesetzt, dass sie UNESCO-Weltkulturerbe werden. Was ist das Besondere an diesen Booten?
Das Besondere ist die Seetüchtigkeit. Denn die sind 10 Meter lang, knappe 3 Meter breit, wiegen 10 Tonnen und sind aus Holz und sind offen. Aber sie sind so robust gebaut, dass sie wirklich eigentlich bei jeder Windstelle rausfahren können.
Was ja faszinierend, das sieht ja aus wie eine ein bisschen groß geratene Nussschale.
Ja. Gerade wenn wir mit unseren Börtebooten so an größeren Schiffen vorbeifahren, dann sieht man den Größenunterschied. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel. Heute das Wetter, ich schätze, wir haben Windstärke 5 bis 6 haben wir. Da kommen die Katamarane, die jetzt kommen, die kommen schon an ihre Grenze. Und wir sagen immer, also wenn die Katamarane nicht mehr fahren, wir fahren immer noch. Den Booten kann man vertrauen, damit kann man überall hinfahren. Aber leider haben wir nur noch ganz wenige davon.
Ich hatte ja ein bisschen gehofft, ich komme seit etwa 20 Jahren hier auf die Insel und ich war mal bei unfassbarem Seegang da, mir war unfassbar schlecht. Und es war noch so, dass man vom Schiff aufs Börteboot geholt wurde, starke Männer mich rüberrissen, weil wirklich das Schiff so 2-3 Meter hoch und runter mit dem Wellengang ging und man in diese Börteboote reingezogen wurde. Das ist gar nicht mehr so oft das Ausbooten, oder? Wonach wurde das entschieden, ob das noch passiert?
Leider haben wir es gar nicht mehr. Die einzige Ausnahme ist jetzt, was sehr erfreulich für uns ist, dass die Kreuzfahrtschiffe, die Helgoland anfahren, häufig wünschen, dass wir sie mit unseren Booten ausbooten und nicht die mit ihren Tendern, weil das eine Attraktion halt ist. Nein, also wir haben ja bis Corona haben wir ein- und ausgebootet, also die Schiffe, die Helgoland anliefen, die ankerten auf der Reede und dann gingen die Luken auf und dann waren wir mit unseren Booten da und haben dann dich und andere dann angepackt und ehe die Leute sich versahen, waren sie an Bord. Und so wurden sie auch wieder zurückgebracht. Ins Wasser gefallen ist nur einmal ein Hund, nie ein Mensch. Und auch den Hund haben wir lebend wieder rausgeholt. Also es war sehr sicher. Es ist natürlich abenteuerlich und passt auch in diese sich verändernde Zeit nicht mehr so rein. Corona hat uns das Genick gebrochen. Bis Corona haben wir ein- und ausgebootet. Und diese Zeit, diese 3 Jahre Corona, die nutzten die Reedereien aus, um durchzusetzen, dass sie mit ihren Schiffen, zumeist jetzt ja auch Katamarane, in die Häfen reinfahren können. Also früher wäre es gar nicht möglich gewesen, dass alle Schiffe in den Hafen reinkommen. Also wir mussten ein- und ausbooten. Wir hatten teilweise bis zu 10 Schiffe auf der Helgoländer Reede liegen. Und zwar richtige Schiff, die Wappen von Hamburg, die Alte Liebe mit jeweils 1.900 Passagieren an Bord, die Roland von Bremen mit 2.200, die Wilhelmshaven mit 900 Passagieren. Also da hatten wir bis zu 10.000 Besucher am Tag. Und das wäre überhaupt logistisch überhaupt nicht möglich gewesen, die irgendwie in einen Hafen hier reinfahren zu lassen. Aber wir hatten natürlich immer noch die Hoffnung, wenn Corona vorbei ist, dann geht das mit uns wieder los. Aber nein, es geht leider nicht los. Zum Glück haben wir erreicht, dass wir anerkannt wurden als immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Und so gibt es schon einen Grund, die Börte zu erhalten, wie auch immer. Das Hauptgeschäft ist jetzt nicht mehr das Ein- und Ausboden. Das Hauptgeschäft ist jetzt die Fähre von der Hauptinsel zur Düne. Und wir machen Inselrundfahrten, wir machen also touristische Angebote, Themenfahrten, fahren zu den Robben, Angelfahrten.
Ja, ist auch so schade, dass so eine Tradition weggeht, aber die Insel ist im Wandel. Du hast die 70er angesprochen, da bist du ja das erste Mal hergekommen. Als Zollbeamter hast du gearbeitet, hast du auch schon verraten. Wie waren das damals hier?
Die 70er Jahre waren Goldgräberstimmung. Jeden Tag kamen Tausende auf die Insel, die eingekauft haben, Zigaretten, Schnaps, Butter. Ich meine, auf dieser Insel, da lebten in den 70er Jahren noch 2200 Leute. Und es kamen 10.000 Besucher auf die Insel. Also das war schon eine Herausforderung.
Am Tag, muss man
am
sagen.
Am Tag. Also Tagesgäste im Jahr haben wir immer so an einer Million gekratzt. Wir haben die Million nie erreicht, aber 900.000 hatten wir erreicht. Was also für diese kleine Insel, wir reden von einem Quadratkilometer, ja eigentlich unvorstellbar ist. So gesehen, glaube ich, hat sich die touristische Situation jetzt etwas normalisiert. Die Leute kommen nicht mehr nach Helgoland, um zollfrei einzukaufen, sondern um diese Einmaligkeit der Insel zu bewundern, um unsere Vogelwelt sich anzugucken, um auf die Düne zu fahren. Dadurch gab es wirklich einen Wandel, den wir eigentlich begrüßen. Und wenn jetzt in diesen Zeiten, wenn 5 Schiffe nach Helgoland anlaufen, 2.000, 2.500 Tagesgäste kommen, dann ist das, glaube ich, eine vernünftige Zahl, wo man sich darauf einstellen muss, aber mit der man gut leben kann.
Lass uns aber doch noch mal in den wilden Zeiten bleiben. Du hast da Schmuggler gejagt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ach Gott, ja. Also beim Zoll ist es ja wirklich so, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Leute wissen, da ist der Zoll, da gehen sie durch. So, das hält schon mal 95% vom Schmuggeln ab. Und dann hatte man es ja hier wirklich ja nur mit Amateure zu tun. Also wenn 10.000 durchgingen, dann hat man bei 5 Leuten reingeguckt und die 5 Leute hatten auch was, weil man einfach gesehen hat, die hatten Angst, die hatten Schweißausbrüche, die haben sonst wohin geguckt, aber haben dich nicht angeguckt. So gesehen war das natürlich einfach. Aber wir hatten auch große Schmuggelfälle hier, also sehr große, internationale. An einen erinnere ich mich sehr gut. Da hat ein Versorgungsschiff von einer Ölplattform, ein Norweger, der hat hier Hunderttausende an Zigaretten und Liter Whisky gebunkert. Per Zufall haben wir es gesehen und an die norwegischen Kollegen weitergemeldet. Und das war letztendlich der größte Schmuggelfall in der Geschichte Norwegens. Ne? Also es wurde schon geschmuggelt, Helgoland ist zollfrei. Und da, wo was zollfrei ist, will man das auch möglichst in größeren Mengen dahin bringen, wo es nicht zollfrei ist. Es war wirklich eine verrückte Zeit, wo auch alle gut zusammengearbeitet haben. Da ging es um Helgoland. Ne? Helgoland musste wieder aufgebaut werden und sollte es gut gehen. Und das haben wir auch durch harte Arbeit, haben wir das dann auch, das Fundament in den Ende der 60er und die ganzen 70er Jahre erreicht.
Wieder aufgebaut geht natürlich auf Big Bang zurück, als die Briten Helgoland eigentlich in Schutt und Asche bomben wollten. Helgoland hat aber standgehalten. Trotzdem war hier alles kaputt und es hat Jahre gedauert, bis die Helgoländerinnen und Helgoländer wieder zurückkehren durften. War dieses Gefühl, dieser Einschnitt in die Geschichte damals noch spürbar, als du gekommen bist?
Ja, auf alle Fälle. Wir hatten auch noch Ruinen, hatten wir hier. Der Aufbau war noch im vollen Gang, denn Helgoland war ja 100% zerstört. Es gab am Leuchtturm noch eine kleine Ruine, der Sockel, der stand noch. Alles andere war 100% weggebombt. Dann kam dazu dann noch der große Big Ben, der berühmte Big Ben der Engländer, als sie dann die Insel am 18. April 1947 völlig verschwinden lassen wollten. Das ist denen zum Glück nicht gelungen. Wohl deshalb, weil die Insel hauptsächlich aus Buntsandstein besteht. Und Buntsandstein ist flexibel, das bewegt sich. Also Helgoland hat einmal sich erhoben und ist wieder zurückgesackt. Und bis auf diesen Riesenkrater, was wir jetzt als Mittelland bezeichnen, ist die Insel als solches stabil geblieben und ermöglichte es somit, dass dann auch nach der Freigabe 1952 die Helgoländer auch zurückkommen konnten.
Die Geschichte ist ja unfassbar faszinierend, auch als Autor für dich. Du schreibst gerade aber nicht über diese Zeit, sondern über die Zeit, als Napoleon seine Finger hier reingesteckt hat. Insel und Autor sein, passt es gut zusammen?
Ja, natürlich. Für mich zum Beispiel bietet Helgoland auch die Möglichkeit zu schreiben. Durch die Ruhe, durch den weiten Blick zum Horizont, im Winter durch die relative Einsamkeit, wo man nicht viel Ablenkung hat. Und wir haben viele Kreative auf der Insel. Wir haben zwei, drei, die auch schreiben. Wir haben viele Maler, wir haben sehr viele Fotografen, aber wirklich extrem gute Fotografen, die sich von der Arbeit her, da kann ich eigentlich nur von mir reden, aber ich glaube, bei den anderen wird es nicht anders sein, eigentlich auf den Winter konzentrieren. Also wenn die letzten Tagesgäste weg sind, du hast eigentlich nichts mehr zu machen. Deine Arbeit ist erledigt, du hast dein Geld verdient und jetzt kommt der Winter und jetzt musst du zusehen, dass du über den Winter kommst. Denn um hier über den Winter zu kommen, brauchst du ein Hobby. Du musst was machen.
Er klingt ja trotzdem faszinierend, auch wenn man wahrscheinlich aufpassen muss, dass man nicht depri wird, ne, wenn man dazu neigt. Ist es dann auch was für Besucherinnen und Besucher, im Winter herzukommen? Würdest du das empfehlen?
Also ich empfehle es eigentlich jedem, im Winter hierher zu kommen. Sommer hat natürlich seine schönen Seiten. Trotzdem glaube ich nicht, dass Helgoland eine Insel ist, wo man gerne am Strand liegt und nichts tut. Helgoland muss erobert werden, Helgoland muss kennengelernt werden, man muss die Helgoländer kennenlernen. Und das geht natürlich am besten im Winter, wenn alle etwas mehr Zeit haben. Und im Winter stellt sich die Insel auch mehr als Insel dar. Weil immer die Gefahr besteht, dass die Gäste nicht an den Tag zurückfahren können, wann sie gerne zurück sein wollen oder sogar müssen, sondern dann fährt halt das Schiff mal zwei, drei Tage nicht. Aber gerade diese zwei, drei Tage, die stellen sich eigentlich bei jedem Touristen als die tollsten Urlaubstage ihres Lebens dar. Ne? Denn dann merkt man wirklich, ja, du bist ja auf der Insel. Jetzt hilft dir keiner, jetzt kommt keiner, jetzt kommt nicht mal mehr ein Hubschrauber, jetzt kommt gar nichts mehr.
Die Frage klingt jetzt ein bisschen Banane, aber ich stelle sie trotzdem. Für wen ist denn das hier was?
Also erstens glaube ich, ist es gut für Leute, die mal abschalten wollen. Die wirklich weg wollen von Großstadt oder auch von ihrem kleinen Dorf. Es ist was für Leute, die schon das Abenteuer suchen. Ich rate jeden davon ab, nur einen Tagesausflug nach Helgoland zu machen. Also eine Übernachtung mindestens. Einmal den Sonnenuntergang erleben, einmal den Sonnenaufgang überleben, einmal mit dem Börteboot um die Insel fahren, einmal zur Düne fahren und sich die Robben angucken. Das kannst du alles als Tagestourist nicht. Aber bei einer Übernachtung, bei zwei oder gar drei Übernachtungen kann man das alles erleben. Und ich gehe auch davon aus, die dieses erleben, die kommen auch immer wieder.
Kann ich für mich selbst auf jeden Fall sagen. Du hast eigentlich schon vorweggenommen, was immer so standardmäßig mein Schluss ist. Was muss ich hier unbedingt erlebt haben? Gerade das, was du gerade aufgezählt hast?
Ja, mit dem Börteboot um die Insel fahren.
Ja, ne?
Also eindeutig. Also diese enorme Westküste, diese rote Klippe, 60 Meter hoch, bei Sonnenuntergang, wenn im Westen die Sonne untergeht, leuchten zu sehen. Und dann die Vögel, die Lummen ein- und ausfliegen sehen, die Möwen beim Fischen beobachten, das ist schon eine Einmaligkeit. Das ist für mich der Höhepunkt. Unsere Robben und Seehunde sind natürlich possierlich. Manchmal werden sie etwas zu viel und stören unsere Touristen, die gerne unbeschadet dort schwimmen wollen. Aber wenn man sich vernünftig verhält, das trifft auf alle Fälle auf die Menschen zu, dann kann man gut miteinander auskommen. Es gibt ja diese Regelung, dass 30 Meter Abstand gehalten werden soll. Die Menschen halten sich daran, aber die Robben können halt nicht lesen. Und somit gibt es da manchmal schon Zusammenstöße, aber die auch zum Helgoland-Abenteuer gehören. Denn man kommt nirgendwo anders, kommt man so nahe an diese Riesenrobben ran, die ja wirklich mächtige Tiere sind. Ich persönlich habe Höllenrespekt vor denen und 30 Meter genügen mir nicht, also ich habe es mir mit 100 Metern Abstand.
Okay, den Tipp nehmen wir mal mit. Da muss ich noch eins fragen, ich kann gar nicht aufhören mit dir zu reden. Ich habe noch gelesen, Karibik des Nordens. Wegen der Temperaturen kann dieser Titel nicht zustande gekommen sein.
Also erstens kenne ich das nicht, denn Helgoland hat mit Karibik nun wirklich gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, woher der kommt, ob das aus irgendeinem Werbeprospekt war. Karibik ist lieblich, Karibik ist heiß, Karibik hat warmes Wasser. Und bei uns ist alles genau das Gegenteil. Ich glaube, wenn wir einen Vergleich suchen, dann müssen wir wirklich in den Norden gehen. Dann müssen wir zu den Orkney-Inseln schauen oder Shetlands oder oder auf die Färöer oder sowas. Es ist hier ein wildes Leben mit der Natur. Es ist kein gemächliches und kein faules in der Sonne sich ahlen. Es ist hier ja, mehr Natur, mehr Kampf, mehr Herausforderung. Aber dann wird man natürlich auch so bei diesen herrlichen Tagen, auf die ich jetzt noch warte in diesem Sommer, natürlich auch kann man das wunderbar genießen dann. Ne?
Ich könnte schon mit dir weiterreden. Kleine Frage noch hier, Eierpunsch ist traditionell, muss ich trinken?
Also der Eiergrog, der gehört zu Helgoland, den muss man trinken. Die Helgoländer trinken ihn nicht.
Echt, warum nicht?
Also erstens ist hier die Tradition der alten Helgoländer, dass sie Genever-Grog trinken. Schmeckt ganz grausam.
Klingt schon so, ja.
Ja, ist auch grausam. Und das kennt man auch nur auf Helgoland. Aber Eiergrog schmeckt gut. Es ist ein liebliches Getränk. Man sollte allerhöchstens zwei davon trinken, weil da schon sehr viel Alkohol drin ist. Aber es schmeckt gut und gehört zum Helgoland-Besuch dazu, wie eine Fahrt mit dem Börteboot.
Okay, und das mache ich definitiv noch. Vielen Dank, Holger.
Ja, gerne. Und ja, Prost mit dem Eierkork und schön vorsichtig. Ne?
Ja, wird gemacht. Ne? Wir hatten also eine richtig lange To-Do-Liste nach dem Gespräch mit Holger. Eiergrog hat lustigerweise bei diesem Aufenthalt nicht funktioniert. Ich wollte einen trinken, aber den gibt es einfach nicht in jeder Kneipe. Aber ich kann sagen, ich hatte ihn schon mal bei einem anderen Besuch und da würde ich dem Holger voll zustimmen. Sehr lecker und haut ordentlich rein.
Ja, mit dem Börteboot die Insel umrunden hat auch nicht geklappt, weil am nächsten Tag der Sturm noch zugenommen hat. Windstärke 6 und hohe Wellen, zu gefährlich für uns kleine Touris. Dafür sind wir aber auf die Düne übergesetzt.
Ja, Helgoland besteht nämlich aus zwei Teilen. Einmal die Insel auf dem roten Felsen und dann eben die Düne mit den Kegelrobbenkolonien drauf. Schuld ist eine Sturmflut in der Neujahrsnacht 1720-21, die Helgoland in zwei Teile zerbrach.
Klingt eigentlich auch schon wieder nach Seemannsgarn.
Ist aber so.
Jedenfalls, wir haben uns da natürlich bei den Robben auch hingesetzt. Und das war schon ganz schön geil. Ne? Mhm. Also wir waren natürlich vorbildlich, wahrscheinlich sogar mehr als 30 Meter entfernt. Aber trotzdem war ich noch nie so an Robben, zumindest nicht, dass ich wüsste, so nah dran. Und dann haben wir durchs Fernglas auch geguckt. Und dann siehst du richtig die Gesichter von denen. Und die sind so geil. Also sieht doch jede anders aus. Und unser Liebling war der alte Onkel, so haben wir ihn genannt. Ja, weil genau. Der sah ganz zerknauscht aus.
Und so eine Riesennase. Also die haben ja...
Ja.
So ein kegelförmiges Gesicht, kann man das sagen?
Ja, vielleicht heißen sie das, na, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich insgesamt eher so ein bisschen kegelig.
Genau, sie haben einfach eine riesige Nase und sieht so lustig, wie Herb von Bödefeld. Kennst du den noch?
Der Name kommt mir bekannt vor.
Guten Tag, Bödefeld mein Name. Oh, angenehm. Gruppi. Von weit her, aus der Sesamstraße.
So in etwa. Ja. Sehen Kegelrobben aus? Entschuldigung, alle Kegelrobben, die gerade zuhören. Wir wollten nicht übergriffig werden. Aber da lagen ja auch so viele, ne? So ja. Bestimmt, wie viel hast du gezählt?
Ich glaube, ich schätze so 40. Aber man kann sie nicht so genau erkennen, weil sie sehen aus wie so große Steine auf den ersten Blick. Und wer weiß schon, wo ein Stein anfängt und wo der aufhört. Zwischendurch haben sie sich so ein bisschen geprügelt um die besten Plätze, weil es war die Flut hat irgendwann eingesetzt und die wurden ein bisschen vom Wasser vertrieben. Und dann gab es so ein bisschen Keilerei, wer wo sein darf.
Ja. Und dann robben sie mal so näher. Und man muss sich mal vorstellen, so ein ausgewachsener Bulle wiegt ja so bis zu 350 Kilo. Ja, und die robben mal so durch den Sand. Ne?
Wupp, und wupp. Mit den 350 Kilo können sie wie schnell laufen? Grobben?
Robben, wenn es sein muss, 20 km/h schnell.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Also ich weiß nicht, wie schnell ihr so im Sand laufen könnt. Also ich schaffe auf 3 Meter maximal vielleicht 10 km/h. Also so ein Bulle wird mich definitiv platt machen.
Bevor wir auf die Gefahr der Kegelrobbe für Serafia Johansson kommen, noch ein schneller Tipp für alle, die dort auf die Düne fahren und sich die Kegelrobben anschauen. Ein einmaliges Naturschauspiel ist auf der Düne von November bis Januar zu beobachten. Dann bringen die Robben nämlich ihre Jungen dort zur Welt und das ist ganz zauberhaft. Bis zu, ich glaube, es waren 800 Junge waren es in der vergangenen Saison. So, wir kommen nochmal auf die Gefahr zurück. Also wir haben schon festgestellt, du wärst langsamer als so eine Kegelrobbe. Mhm. Deswegen habe ich, als
du
ich
auch.
Überlegt, ach komm, deswegen habe ich überlegt, als ich ein Abenteuer für dich gesucht habe, okay, was mit Kegelrobben könnte zu gefährlich für dich sein, machen wir es mal ein bisschen harmloser. Und so habe ich dich.
Ich verstehe nicht, warum ich plötzlich so man auf mich aufpassen muss.
Nun gut.
Ich habe mir noch nie was getan.
Ja, ja. Ich habe dich also lieber aus Gründen auf den Helgoländer Felsen geschickt, zum sogenannten Lummenfelsen, wohin dir definitiv keine Robbe ohne weiteres folgen kann.
Ja, aber auch das ist in Wahrheit ein wilder Ort. Jedes Jahr im Juni stürzen sich nämlich 100-fach Lebewesen bis zu 60 Meter in die Tiefe, direkt vom schroffen Felsen hinab ins Meer. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, landen sie hart auf dem Sand. Und das machen zum Glück keine Menschen, sondern eben die Trottelum. Das sind Vögel, die übrigens gar nicht so gut fliegen können.
Ja, und mit denen wollte ich dich so ein bisschen genauer bekannt machen, mit den Trottelum, allein schon wegen des wundervollen Namens.
Hast du gedacht, da gibt es Ähnlichkeiten?
Und dafür habe ich dich mit Damaris Buschhaus verabredet. Sie ist von der NGO Jordsand, die sich vor allem um den Schutz der Seevögel kümmert.
Und natürlich hast du mir für das Treffen mal wieder einen stürmischen, kalten, unangenehmen Tag ausgesucht. Windstärke 5, 13 Grad zeigte das Thermometer. Treffpunkt 21 Uhr. Die Sonne ging also gerade romantisch im Meer unter. Es wurde aber auch kälter. Und ich dachte, um die Zeit bin ich da bestimmt alleine. Aber trotz Sturm und Kälte im Sommer standen da zig Vogelbegeisterte mit riesigen Objektiven und Ferngläsern, um sich dieses Naturschauspiel reinzuziehen. Es war nicht nur viel los, sondern es herrschte großes Geschrei am sogenannten Lumpenfelsen, wo mehr als 10.000 Vögel brüten. Ja, dort habe ich mich mit Damaris getroffen. Sie kommt eigentlich aus dem Sauerland, hat aber typisch NRW immer schon auch Urlaub an der Nordsee gemacht. Und dann hat es sie während des Studiums mal für ein Praktikum nach Helgoland verschlagen. Vögel waren übrigens anfangs gar nicht so ihr Ding. Mehr die Tiere unter Wasser, aber dann haben sie die Seevögel gepackt. Und inzwischen leitet sie die Station auf Helgoland für Jordsand. Und Damaris hatte sich warm angezogen. Dunkelblaue Mütze über den blonden Haaren, Fernglas umgeschnallt, dunkelblaue Jacke. Ja, wie man sich im Grunde so Biologen oder so Naturschützerin vorstellt, funktional lässig. Und hat eigentlich sofort losgelegt, mir zu erklären, wo ich überhaupt da bin.
Der Lumpfelsen hier ist eines von drei Schutzgebieten, die wir auf Helgoland haben. Wir haben hier einmal den Lumpfelsen mit ca. 1,1 Hektar Größe. Dann sieht man da unten das zweite Schutzgebiet, das ist der Felssockel, das Felswatt, über 50 Hektar groß. Das beherbergt vor allem eine sehr große Vielzahl an verschiedenen Algenarten, Schnecken, Muscheln, Fische und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich auch eine große Nahrungsmöglichkeit hier für unsere Seevögel, die hier sind und natürlich auch für die Kegelrobben, die drüben sind. Und dann haben wir auf der Düne noch die Helgoländer Düne, ist auch nochmal ein Schutzgebiet.
Aber vor allem leben am Lummenfelsen die Helgoländer Big Five.
Ja, das klingt jetzt zwar nicht nach Seemannsgarn, aber irgendwie nach Shantycore.
Du sagst Shantycore, ich sag Hip-Hop-Kombo. Und zwar, weil diese Vögel nämlich so geile Namen haben. Also pass auf, es gibt die Trottellumme, den Eissturmvogel, den Tortalk, die Dreizehnmöwe und natürlich den Basstölpel. Und ich finde, das klingt wirklich nach Hip-Hop aus Hamburg. Also ungefähr so.
Ich flieg gerade eine Parabel mit meinen Flügeln über Dünen. Jede Zeit dafür bereit, mich für einen Krümel zu prügeln. Und noch bevor der erste Frost kommt, fliegen alle in den Süden. Doch ich bleib lieber hier, behüte meine Küken. Und auf die Frage, ob ich hier im Norden bleib, fällt mir das ja gar nicht schwer. One Love, Wahlheimat, Meer.
Yeah. Wo ist das denn her?
Ja, aus dem Internet. Ganz einfach. Er heißt McFly und der Song heißt König der Möwen. Und ich fand, das wäre genau der Song, den auch die Big Five mal ein bisschen interpretieren könnten. Okay, aber eigentlich ging es ja um die Trottellumme und die musste ich jetzt spotten und rausfinden unter all diesen 10.000 Vögeln, welche denn die Trottellummen sind. Und da hat mir Damaris aber natürlich geholfen.
Ja, also wir haben da oben im Band diese kleinen.
Bisschen pinguinartig.
Ja, genau, das ist der klassische Vergleich, aber tatsächlich gehört die Trottellumme zu den Alken und die können halt besonders schlecht fliegen. Das sieht man auch jetzt hier, wo sie am Felsen landen. Gerade eben ist eine gelandet, da kloppen sich zwei. Die flattern sehr stark mit den Flügeln, da landet jetzt auch eine. Die hüpfen dann so ein bisschen an den Felsen, aber flattern insgesamt sehr stark in der Luft. Wenn man die im Flug sieht, dann fällt halt auch einfach auf, dass das so von den Proportionen auf den ersten Blick irgendwie für so einen tollen Vogel, der fliegen kann, nicht so richtig passt. Wenn wir uns mal den Basstölpel im Vergleich anschauen, der hier so ganz geschmeidig rumsegelt, ja. Ne? Das ist im Grunde genommen auch der Hauptgrund, warum die Trottellumm-Küken jetzt den Felsen verlassen müssen, weil sie runter zur Nahrung kommen müssen. Die Nahrung kommt irgendwann nicht mehr zu ihnen.
Und ich sagte, allein das Fernglas zu halten war gar nicht so einfach. Wir hatten Windstärke 5 Und das Ding ist mir so fast aus der Hand geweht. Und gerade halten ist echt schwierig. Aber wenn man erst mal gesehen hat, was die Trottellumme ist, dann sind sie eigentlich auch überall. Nächste Stufe im Abenteuer war dann aber rausfinden, was ist ein erwachsener Vogel und was ist eigentlich der Nachwuchs. Denn um den ging es ja auch.
Also es ist ein bisschen schwieriger tatsächlich. Also wir haben da, wir können ja mal die Gruppe so ein bisschen absuchen. Wenn wir von rechts gehen, ja?
Ja.
Dann gehen wir einfach immer weiter und dann sind auf einmal zwei, die auf so einer Stufe stehen, ja? Und da gehst du dann einfach weiter nach links und da hat jetzt gerade eine mit den Flügeln geflattert. Die hat auch so einen weißen Augenring, das ist eine Ringellumme. Und da siehst du, direkt daneben sitzen jetzt auch noch mal große, die sich anpicken und da sitzt eine kleine.
Ach, davor.
Direkt am Felsen und da sitzt auch noch eine zweite.
Die moppelige?
Genau, richtig.
Ja, okay, das ist jetzt für das ungeübte Auge gar nicht so einfach.
Genau, weil die halt so in der Masse auch ein bisschen untergehen. Das ist natürlich auch Sinn und Zweck der Sache. Da sitzen sie halt wunderbar geschützt.
Ja, und als ob das nicht genug gewesen wäre, rausfinden, wie sie aussehen. Ich sollte auch noch raushören, wie der Ruf der Kleinen ist.
Ab und zu mal so einen ganz, ganz hohen Ruf. Also jetzt ist hier mal sehr viel Geschrei, weil hier alle irgendwie was im Felsen zu sagen haben. Und zwar eigentlich ständig. Aber ab und zu hörst du auch mal so ein... Da hat man es gehört. Hörst du das? So ein ganz, ganz hohes... Bli, bli, bli ist es.
So, jetzt sag, hast du das Bli, bli, bli gehört?
Nee, aber ich musste ja auch nicht. Hast du es gehört?
Nee, da nicht. Jetzt schon. Wir üben das nochmal.
Mhm.
Hier nochmal für dich.
Da hat man es gehört. Hörst du das? So ein ganz, ganz hohes...
Na, hörst du das?
Ja. Nee, gar nicht so einfach zu erkennen. Aber der Basstöpel macht auch im Hintergrund immer noch Krach.
Ja, nicht
ich glaube, der adockt... Der macht alles laut. Hast du es noch ein bisschen lauter für mich vielleicht?
Ja, na klar, wir können hier alles. Na?
Ja, das ist auch wirklich gar nicht, also man muss das wahrscheinlich sehen. Also mit dem
genau,
Bild dazu
das
wird man
Hören
das
muss man gesehen haben. Mhm,
genau,
so, so war es nämlich. Gut, dann war es auch Zeit für den großen Sprung, für den Sprung im Leben einer Trottellunge.
Die Frage der Fragen, ist eine gesprungen?
Nee, wir standen da über 2 Stunden in der Kälte und ich hatte schon fast Eiszapfen die Nase runterhängen. Aber das sah für mich echt wirklich nicht so aus, als würde da jemals eine springen und schon gar nicht an diesem Tag. Mir persönlich, also ich als, wenn ich meine innere Trottellumme channele, mir wäre das auch viel zu windig gewesen. Damaris meinte zwar, das wird schon im Laufe der Nacht, sie stand da auch schon mal mit einer Gruppe bis 3 Uhr morgens, bis eine gesprungen ist. Aber ganz ehrlich, das, also...
Keine Lumme springen gesehen,
ja,
also.
Ja, nee, also wirklich, ich glaube nicht, dass das passiert wäre und irgendwann war mir auch kalt. Aber ich habe mir zu Hause dann in Bremen im warmen Wohnzimmer mal eine Doku angeschaut von der BBC, damit ich mal weiß, wie das aussieht, wenn eine springt. Und das klang nämlich so.
It's time to jump. Adults call. The whole colony is on the move. With chicks diving from every ledge.
So dramatisch. Total dramatisch. Also die ganze Kolonie springt runter. Aber eine, die kleinste natürlich, die kleinste Trottellumme bleibt auf dem Felsen einsam zurück. Und wir wissen ja schon, die Kolonie schützt, wenn du jetzt alleine als Trottellumme da stehst. Läufst du quasi sofort Gefahr, gefressen zu werden. Und dann kommt auch schon der nächste riesengroße Raubvogel, der es auf die Trottellumme abgesehen hat. Und das Elterntier ruft, komm zu mir. Und die Trottellumme traut sich aber nicht und der Vogel kommt immer näher und dann springt sie, aber nicht weit genug und landet bei den anderen Vögeln. Die wollen jetzt auch dieses Tier vertreiben, weil es ist im falschen Territorium und dann irgendwann springt sie aber nicht weit genug und knallt gegen den Felsen.
Oh nein, auch das noch. Okay, ich habe verstanden, es ist eine Wahnsinnsdokumentation.
Ja.
Der kleinen Trottellumme geht's aber gut.
Ja, weil es nämlich so, hat mir Damaris auch erzählt, das Skelett ist noch gar nicht richtig ausgewachsen. Das heißt, sie sind wie Gummi. Also selbst wenn die da auf dem Stein aufschlagen oder im Sand nach 60 Metern, da passiert total selten was.
Und war es jetzt ein tolles Abenteuer?
Das ist schon ein Erlebnis, ne? Ich meine, es ist halt ein Wahnsinns-Sound da. Das sind so viele Tiere und du stehst da mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Und du schaust da ja auch genau drauf, wo die ganzen Tiere sind. Und dieser rote Felsen, der, wenn die Sonnenuntergang halt anfängt zu leuchten, also das Setting ist für so Naturfans, glaube ich, richtig ergreifend. Ich fand's sehr, sehr schön. Doch.
Zeit fürs Fazit und natürlich für den
Matthias Brötchen-Index.
Okay, gut, auf jeder Insel haben wir, um so ein bisschen preislich die Inseln vergleichen zu können, uns diesen Matthias Brötchen-Index ausgesucht. Auf Norderney waren es 4 Euro fürs Matthias Brötchen. Wie war es auf Helgoland?
4,60 Euro. Zumindest bei den Hummerbuden.
Ja, ist jetzt kein entscheidender Unterschied. Nee. Ne? Ist noch ähnlich wie zum Festland.
Ja.
Ja. Was war dein Highlight?
Ich mache jetzt hier keine direkte Werbung, aber in der Nähe des Hafens gibt es ein kleines Café. Dort läuft ganz furchtbare deutsche Schlagermusik und auch das Schlimmste, was englischer Schlager oder amerikanischer Schlager zu bieten hat. Über dem Eingang hängt eine, ich glaube, philippinische Flagge. Ich nehme an, die Besitzerin könnte eventuell auch was mit den Philippinen zu tun haben. Dort waren wir gleich zweimal. Einmal zum Tee trinken und einmal zum Knieperessen. Also der Knieper war hervorragend. Wer es nicht weiß, was es ist, das sind die Krebsscheren. Da haben wir gelernt, wie man das Zeug da rausholt. War lecker. Aber einfach die Atmo, also wunderschön und schräg zugleich. Ein Unikat. Und bei dir?
Puh, schwierig zu sagen. Ich war grundsätzlich mal wieder sehr erfreut, auf Helgoland zu sein. Die Düne hat mich schon arg begeistert, also da den Kegelrobben zuzuschauen, am Strand zu sitzen und zu gucken. Gleichzeitig auf dem Felsen ist natürlich auch toll. Also die ganze Insel mag ich total gerne. Und was mich auf der Düne noch begeistert hat, ich stehe ja volle Kanne auf Friedhöfe. Ja, überall, wo wir sind, muss ich die Friedhöfe in den Ländern besuchen, weil die erzählen halt unfassbar viele Geschichten. Da gibt es einen Friedhof der Namenslosen und da haben wir die Friedhofsglocke geschlagen. Genau, gibt es auch ein Schild, wird alles erklärt und man darf sie einmal läuten, um an die Menschen zu denken, die auf dem Wasser ihr Leben gelassen haben. Und das fand ich einfach wunderschön angelegt und da hat man auch gesehen, in wie vielen Situationen, teilweise Seenotretter, teilweise im Krieg, also ganz unterschiedlich, wo Leute auf dem Wasser geblieben sind. Und ich finde solche Orte einfach toll, weil sie eben, wie ich eben gesagt habe, wunderbare Geschichten erzählen. So, es ist schon mal klar, wir fanden es sehr schön auf Helgoland, aber eine Frage muss ich dir natürlich noch stellen, denn unsere Ausgangsfrage war ja, ist Helgoland eine wilde Insel? Also, auf deiner ganz persönlichen Wildheitsskala, wie wild ist Helgoland?
Ja.
Nee, ja, ist keine Antwort.
Also definitiv wild, 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 aber natürlich muss man dort nicht draußen schlafen, ist ja klar. Und warmes Essen bekommst du auch an jeder Ecke. Deswegen 8 von 10 Punkten.
Also du möchtest lieber draußen schlafen, dann gäbe es 9 von 10, oder?
Ja, wenn ich draußen schlafen müsste, dann wären es 9 von 10. Und wenn ich auch mein Essen jagen müsste, dann 10 von 10.
Okay, wir nehmen die Inspiration mal für andere Inseln mit. Du wirst definitiv noch irgendwann draußen schlafen, versprochen.
Was?
Ja, wolltest du doch. Hat sie gesagt, haben sie gehört, habt ihr gehört, oder?
Und mein Essen jagen.
So, und weil du mich nicht fragst, sage ich selber, ja, ich fand es auch wild. Unfassbar schön.
Katharina, wie fandst du es?
Nee, wild. Also wild? Ja, wirklich sehr wild. Auf einer Skala von 1 bis 10, ich würde eine 9 geben.
Ah ja? Was fehlt noch für den letzten Punkt?
Ich würde gerne mein Essen selber jagen. Da ich aber nicht angeln kann, lassen wir das genauso. Also, ihr merkt schon, es war großartig. So, und wie immer heißt es, nach der Insel ist vor der Insel und wir öffnen ja eigentlich immer am Strand den Umschlag für die nächste Insel mit den Aufgaben, die wir uns gegenseitig stellen.
Und Transparenzhinweis, wir sind super transparent hier. Unsere nächste Insel, die wir besuchen, wird Wangerooge sein und da waren wir schon Ende April.
Und so haben wir diese Briefumschläge eben auf dem heimischen Sofa schon mal geöffnet und auch aufgenommen.
Wangerooge. Liebe Serafia, das bin ich. Dein Abenteuer auf Wangerooge ist der Maibaum. Interessant erstmal. Genauer gesagt, du stellst gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Wangerooge den Maibaum auf und bewachst ihn mit. Das heißt, er muss ununterbrochen bewacht werden. Ach, berührt werden. Okay, damit den keiner klaut. Das Festhalten wird in Schichten organisiert. Eine Schicht dauert 2 Stunden. Ja, klingt kurzweilig. Das Maibaumfest am Abend des 30.04. ist auf Wangerooge ein lang gehegter Brauch, eine große Sache, zu der vor allem InsulanerInnen kommen, um Bier zu trinken und zu feiern. Bier trinken kann ich wohl, feiern auch. Dass ein paar hundert Leute da sind, ist anscheinend normal. Ja gut, lernt man gleich Leute kennen, finde ich gut. Freiwillige Feuerwehr, ich wollte da immer schon mal mitmachen. Und habe ich bestimmt bald ganz viele neue Kumpels.
Also cool?
Ja, mal gucken. Also kommt immer auf die Leute an. Ne? Also die Party ist ja, die Leute entscheiden die Party und nicht die Drinks. Von daher mal gucken.
Liebe Katharina, du sprichst mit Radek Krajewski.
Yeah!
Kneipier und Alleskönner, 41 Jahre alt, seit 13 Jahren auf Wangerooge. Er holt Kultur aller Art auf die Insel und bringt Leute zusammen. Wir treffen uns am 1. Mai um 11 Uhr am... Ist das echt so? Broadway. Also wie Brot geschrieben. Broadway. Seiner Kneipe. Für das Gespräch.
Und hast du dich jetzt über den Namen gefreut oder kennst du den schon?
Ich kenne den Pastor auf der Insel. Mhm. Und der hat mir schon mal von dem erzählt.
Du hast nur die besten Connections, oder?
Ich habe nur die besten Connections. Und der hat mir schon mal davon erzählt. Ich freue mich sehr. Ach, wie cool. Und ich soll den Abend vorher schon auf ein Bier vorbeikommen. Kein Problem. Cool. Yeah.
Und wir hören uns das nächste Mal dann wieder von der ostfriesischen Insel Wangerooge. Ahns mehr, der Podcast von Bremen 2, heute über die Hochseeinsel Helgoland. Und wenn ihr mit dieser Folge gestartet seid, hört gern direkt weiter bzw. vor, denn Norderney ist bereits schon online und nächsten Dienstag gibt es dann wieder eine neue Folge. Für euch in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst gute Podcasts hört.
Feedback schickt uns gern wie immer an bremen2@radiobremen.de und ihr wisst das ja, wie das in der Podcast-Welt ist. Über Bewertungen, Likes und unfassbar viele Sterne freuen wir uns natürlich auch immer. Mein Name ist Katharina Gulaikow
und ich bin Serafia Johansson
und wir sagen Danke. Danke! Dieses Mal an unsere Redakteurin Kerstin Burlage, an Eva Garte in der Technik und natürlich ans ganze Team von Bremen 2. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ahoi, Kapitän.
Ahoi.
Ja, gut raus.
Volle Fahrt voraus. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Okay, es wird Zeit.
Hupsi, fast vergessen. Hier ist noch ein Podcast-Tipp.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig, bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus. Treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreundinnen-Podcast gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.